Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Hallo Philip.
Moin moin Joshua und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur nächsten Episode vom Treecorder. Heute begrüßen wir hier bei uns in der Runde Annika Bär. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, schön, dass das endlich klappt, nach fast einem Jahr. Kennengelernt hatten wir uns ja auf der Messe in Leipzig letztes Jahr und
ja, genau.
Am Science-Fiction-Stand. So. Und die Idee für diesen Podcast haben wir jetzt auch schon einige Monate vor uns her bewegt. Aber bevor wir einsteigen in das, wie ich ja finde, super coole Thema Bewusstseinstransfer, magst du dich vielleicht erstmal vorstellen für das Publikum hier?
Ja, gerne. Also, ich bin Annika Bär. Ich bin Autorin und Lektorin freiberuflich. Ich lebe in Bielefeld. Ja, die Stadt gibt's wirklich, sagt man so.
CIA-Legende.
Und ich arbeite seit 2010 freiberuflich als Autorin und Lektorin, wie gesagt. Ursprünglich komme ich allerdings aus der Biologie oder spezifischer gesagt die Neurobiologie. Das habe ich studiert, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ja.
Und als Neurobiologin, und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du auch, bevor du jetzt freiberuflich tätig wurdest, da auch nochmal in der Forschung gearbeitet. Ne?
Genau.
Naja. Auch in Bielefeld eigentlich?
Auch in Bielefeld, ja.
Das ist eine kleine Side Note. Ich hatte ganz kurz mal überlegt, noch ein Masterstudium in Bielefeld zu machen. Da konnte man nämlich den Master of Brain and Behavior machen. Und ich fand, das ist für einen Psychiater ein cooler Zusatztitel.
Das stimmt.
Ja, aber es war zu umfangreich. Das ist dann doch aus dem Programm geflogen.
Ja, tatsächlich werde ich wahrscheinlich diesen Master im Herbst nochmal anfangen. Genau. Also ich bin tatsächlich schon eingeschrieben und eigentlich hätte ich schon letztes Jahr im Herbst den anfangen wollen, aber es hat dann mit den Aufträgen nicht zusammengepasst, deswegen habe ich das jetzt noch ein Jahr verschoben. Aber der heißt leider nicht mehr Master of Brain and Behavior. Der heißt jetzt anders und ich kann es mir einfach
nicht. Und du studierst es trotzdem?
Ja, eine Grund ist nicht mehr da.
Ja, also ich finde das auch, also es ist ein großer Verlust. Also schon, der heißt jetzt irgendwie ganz sperrig und ich habe keine Ahnung, ich kriege den nie auf die Reihe, ehrlich gesagt. Es ist im Prinzip noch dasselbe, aber es heißt nicht mehr so.
Ja, schade, da dachte ich, hat einmal eine Marketingabteilung von der Uni in echten Coup gelandet. Naja, aber ich will nicht abschweifen. Aber spannend, dass das für dich als nächstes auf der Agenda steht. Thema Bewusstseinstransfer. Wenn dieser Begriff im Raum steht, was ist das Erste, was euch einfällt? Ich will die Frage gleich mal in die Runde geben.
Altered Carbon. Endlich bin ich es losgeworden.
Okay, da war Druck im System, ich verstehe. Oh. Und bei dir, Annika?
Tatsächlich denke ich immer aus irgendeinem Grund an diesen Film mit Johnny Depp, den ich gar nicht so gut fand. Ehrlich gesagt, Transcendence hieß der, glaube ich, von jetzt auch schon 10 Jahre alt, glaube ich, ungefähr zumindest. Aber das ist immer so das Erste. Ich glaube, weil ich mich da irgendwie, der war so unbefriedigend für mich, weil ich das Thema so spannend finde. Und ich finde, der ist mir da nicht genug in die Tiefe gegangen. Deswegen habe ich mich über den geärgert. Deswegen fällt er mir immer ein, wenn das Thema aufkommt.
Ja, spannend. Ich muss immer an Hamilton denken und den Upload der Menschen in die, wie hieß das System? ANA, glaube ich, ne?
ANA, ja. Das war die, diese Void-Reihe, ne?
Ja, genau. Mhm. Wenn die Leute irgendwie ihres ewigen Lebens überdrüssig wurden, konnten sie noch weiter ewig leben, indem sie ihr Bewusstsein quasi ins allumfassende Computernetz übertragen haben.
Das hat er auch schon im Armageddon-Zyklus gemacht, fällt mir gerade ein. Da ging es doch auf dieser Kolonie um den, wie hieß er, Layton. Der Typ, der diese Sequestrieren-Anoniken entwickelt, mit denen er versucht, unsterblich zu werden, indem man das Bewusstsein immer in neue Iterationen seines Körpers lädt.
Ja, stimmt.
Der Gedanke liegt ja auch nahe, ne? Also ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, also ich benutze das Thema auch immer mal wieder so in meinen Büchern. Und auch eben, ich, also gerade diese Sache mit der Unsterblichkeit Ja, das ist ja fast automatisch verknüpft irgendwie damit, ne? So Bewusstseinsupload.
Schon, ja. Ich weiß noch, dass Philipp und ich da viel drüber gesprochen hatten, als ich Singularity geschrieben habe, weil es da ja auch darum ging, kosmisches Reisen damit möglich zu machen, dass man quasi Embryonen vorschickt, die werden dann in Tanks heranwachsen und wenn die fertig sind, dann schickt man einfach das Bewusstsein hinterher in die leere Hülle. Und da ging es dann ganz detailliert darum, wie man es hinbekommt, dass das Gehirn exakt identisch ist, nur halt quasi leer, wie das desjenigen, dessen Bewusstsein dann geschickt wird. Wo dann auch Philipp meinte, ja, okay, wenn ich das Gehirn exakt gleich entwickeln muss, müsste ja die Person exakt die gleichen Erfahrungen haben, damit genau das Gleiche passiert, was dann über so eine Art Traumwelt passiert ist, dass die die gleichen Erinnerungen kriegen und sowas. Da habe ich gemerkt, das erste Mal, wie ultra komplex das Thema überhaupt ist
Okay,
und
ja,
dachte, okay,
spannender
das ist wahrscheinlich
Ansatz.
noch fern.
Ja.
Und da kommen wir schon zum allerersten Problem und Knackpunkt zum Thema Bewusstseinstransfer. Können wir schon mal anfangen, die Messer zu zücken, nämlich bei der Frage, was ist überhaupt Bewusstsein? Und jetzt lehne ich mich mal zurück. Ist eigentlich gerade ganz komfortabel, dass ich das Anmoderieren übernommen habe, weil dann kann ich diese, wie ich finde, unglaublich schwer zu beantwortende Frage erstmal an Annika als unseren Gast weitergeben. Was ist Bewusstsein?
Ja, also ich finde es erstmal ganz beruhigend eigentlich, dass man da ja gar keine falsche Antwort noch bisher drauf geben kann, weil es ist ja noch nicht abschließend oder noch nicht mal annähernd irgendwie abschließend erforscht. Also und selbst die, die da ganz viel und intensiv zu dem Thema forschen, sind sich ja alle total uneins. Ne? Und das fängt ja schon bei der Frage an, wofür brauchen wir Bewusstsein überhaupt und wie definieren wir das? Also es gibt da verschiedene Ansätze. Also einmal gibt es, ne, also oder ist Bewusstsein das, was unsere Entscheidungen lenkt oder eben doch das Unbewusste? Und fängt Bewusstsein erst da an, wo wir sagen, ich nehme das wahr, also eben auch ein Ich-Bewusstsein haben? Oder ist Bewusstsein schon eben ein Empfinden von allem, das wir wahrnehmen, also dass wir als Wahrnehmung wahrnehmen sozusagen, ohne dass wir es wirklich konkret auf uns beziehen. Also ist alles ein bisschen abstrakt. Deswegen, also es ist unmöglich zu definieren, glaube ich. Ich bin da auch ganz flexibel. Für jeden Ansatz, den ich habe, gucke ich mir das neu an, ehrlich gesagt.
Okay, was ist dein favorisierter Ansatz? Ich kann dich nicht ganz so leicht vom Haken lassen. Sorry.
brauchst du auch gar nicht. Ich mag ja besonders gerne das Gedankenspiel mit dem Ich-Bewusstsein tatsächlich und damit verknüpft dem freien Willen. Also wie sehr sind wir unser Gehirn oder die Gesamtheit unseres Gehirns? So, das finde ich das, was am spannendsten ist an der ganzen Sache.
Okay, also wie viel Gehirn brauche ich für ich denke, also bin ich? À la
Ja.
Descartes?
Ja, oder eben wenn man guckt, so in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und so, wo fängt das an? Also was braucht zum Beispiel eine KI, damit man sagt, die ist bewusst oder die, naja, die lebt sozusagen. Ich meine, die Frage wurde ja auch schon wirklich in der Populärkultur unfassbar oft gestellt. Und deswegen finde ich so spannend, dass sie eigentlich immer wieder zu einer anderen Antwort kommen.
Ja. Joshua, wie siehst du das?
Schwierig. Also ich habe mir immer überlegt, dass es wahrscheinlich, also für mich sich am logischsten anhört, dass es das Ich-Bewusstsein tatsächlich ist. Was dann auch erklären würde, dass Tiere auch bewusst sind in Abstufung. Also die nehmen sich ja auch als abgegrenzt zu ihrer Umwelt wahr und können darin handeln. Anders als ein Stein oder so. Und dass das quasi Bewusstsein ist und alles andere, also die Abstufung davon dann Intelligenz. Also in verschiedenen Graden. Und das finde ich ganz spannend, weil ich ja der Meinung bin, dass alles determiniert ist, weil wir in den, also im beobachtbaren Universum sehen, dass alles anhand von berechenbarem Determinismus passiert. Abgesehen von Quantenzuständen, wobei die allerdings scheinbare Zufälle sind, weil die prinzipiell hergeleitet werden können. Also das ist nur ein scheinbarer Zufall. Deswegen glaube ich, dass alles im Universum ein Hinweis darauf ist, dass alles einem Plan in Anführungsstrichen folgt oder einem Muster, einem Algorithmus, wie auch immer man das nennt. Und da ist dann natürlich spannend, was für einen Platz das Konzept Bewusstsein darin hat, wenn eh alles vorherbestimmt ist und man sich aber als getrenntes Ich in diesem Ganzen sehen kann.
Wenn ich da jetzt mal einhaken darf, also wenn du sagst, alles ist determiniert, sagst also alles vorausbestimmt, also so, dass es fest ist, oder gehst du da auch eher von so einem determinierten Chaos aus, also dass es noch Faktoren gibt, die darauf Einfluss nehmen können und von da aus ist es dann, müsste es halt dann neu berechnet werden?
Nee, ich glaube eher, dass alles exakt so kommt, wie es kommen muss, wenn ich das mal so runterbreche. Also nicht ein jedes Mal neu berechneter Determinismus an einem neuen Punkt, weil irgendwie Zufälle reingekommen sind, sondern ein dauerhafter, einmal angestoßener Determinismus, falls das überhaupt irgendwann mal angestoßen wurde. Der Urknall ist ja jetzt mittlerweile auch schon wieder auf sehr wackeligen Beinen, also wer weiß.
Also du meinst, es gibt keine Zufälle, nur dass ich das richtig verstehe.
Nein. Ja, es gibt keine Zufälle.
Okay.
100%.
Okay. Spannend.
Da kommen wir jetzt ja schon einen Schritt übers Bewusstsein theoretisch hinaus. Ich würde aber auch als erstes in den Ring noch werfen wollen oder diesen Punkt mich dem Punkt anschließen wollen, wenn es ums Bewusstsein geht. Wir brauchen irgendwie eine Abgrenzung von mir gegenüber dem anderen. Also zumindest, wenn es darum geht, dass wir dann Bewusstsein als ein Bewusstsein seiner selbst, ne? Ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich glaube zwar nicht, dass ich denke, also bin ich es so richtig, also ausreichend umfasst, weil ich glaube, es gehört viel mehr als nur das reine Denken, das Kognitive dazu. Ich glaube, Bewusstsein ist immer etwas, was in unserer Gesamtheit entsteht, also vor dem Hintergrund all unserer Erfahrungen, die wir in unserem Körper machen. Das wäre nämlich das Nächste, was ich sagen würde, um ein Bewusstsein, zumindest so wie wir Menschen es im Moment haben, zu entwickeln, braucht man einen Körper mit Sinneswahrnehmung und Emotionen. Würde ich nochmal mit in den Raum werfen.
Mhm.
Ich weiß
ja,
nicht.
Ich auch so. Tatsächlich. Wobei man die natürlich auch simulieren kann, wenn wir jetzt wieder auf Joshuas Konzept zurückkommen, mit dem leeren Embryo quasi, also dass das eben über eine mehr oder weniger Traumsimulation, ne, also dann Erfahrungen können ja auch simuliert werden und sehr realistisch simuliert werden tatsächlich. Also darüber, ich denke auch, dass man darüber auch Erfahrungen und Bewusstsein schaffen kann. Aber ich finde, also ich sehe das auf jeden Fall auch so, dass Bewusstsein aus der Summe der Erfahrungen entsteht. Lustigerweise auch aus den unbewussten Erfahrungen.
Ja, da wäre nämlich schon mal wieder meine nächste Frage, weil du einleitend gesagt hattest, ja, also Bewusstsein und Unterbewusstsein, sind das für dich zwei verschiedene Dinge oder ist das eine Teil des anderen?
Das eine Teil des anderen würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube aber, dass die untrennbar miteinander verschränkt sind. Ich habe jetzt letztens erst eine relativ spannende, eine spannende Theorie gelesen, die besagt, dass Bewusstsein dann entsteht, wenn das Unbewusste nicht voraussagen kann, was passiert. Also wenn wir sagen, das Unterbewusstsein, also unser Gehirn, macht eigentlich die ganze Zeit Voraussagen über das, was als nächstes wohl passiert, unterbewusst. Und wenn es feststellt, oh, das passt nicht mit dem zusammen, was gerade wirklich passiert, dann kommt das Bewusstsein ins Spiel.
Das ist die Theorie vom Predictive Coding, ne?
Ja, genau.
Ja, das finde ich ist tatsächlich gerade auch die, zumindest finde ich die wahrscheinlichste oder mir am wahrscheinlichsten anmutende Theorie darüber, wie sozusagen unsere Wahrnehmung zusammen mit unserem Bewusstsein funktioniert, ne? Dass wir ständig Vorhersagen machen. Und ich glaube auch, da wäre ich ganz bei dir, dass das Unbewusste etwas ist, das so eng mit dem Ganzen, also mit unserem Wachbewussten auch verschränkt ist, dass wir es im Grunde genommen nicht trennen können. Was dann aber ja die spannende Frage aufwirft, also ich, oder anders, ich würde nochmal kurz einen Strich drunter machen. Es gibt keine allgemein verbindliche Definition für Bewusstsein, zumindest ich habe bisher auch in den Recherchen keine gefunden, aber die Schnittmenge, die ich hier bei uns dreien finde und die man sonst so auch liest, ist, Bewusstsein ist etwas von ich bin im Gegensatz zu die Welt um mich herum. Also ist das Abgrenzen von mir gegenüber dem anderen.
Ja,
Kann ich das so sagen?
ich denke schon. Ich würde dazu vielleicht noch ergänzen, dass es auch den Aspekt gibt in vielen Theorien, dass man sagt, dass Bewusstsein oder bewusstes Wahrnehmen auch eine sehr starke soziale Komponente hat. Also, dass man Bewusstsein im Prinzip dafür nutzt, um eine Bewertung von Verhalten anderer zu erstellen. Also, dass man eben. Ohne Bewusstsein kann ich nicht interpretieren, was andere tun. Aber das fügt sich da ja im Prinzip gut dazu.
Die Frage ist auch, ob das wirklich stimmen kann. Also es gibt ja Untersuchungen mit Mönchen, die in Meditation versinken und wo dann der Teil vom Gehirn, wo das Ich-Bewusstsein, also die Ich-Wahrnehmung entsteht, nicht mehr aktiv ist, die dann in so einer Art Einheitszustand verharren. Die sind ja trotzdem noch bewusst. Also die sind ja nicht irgendwie ausgeschaltet.
Aber woher weiß man denn, dass das Ich-Bewusstsein, also es gibt ja den definierten Ort im Gehirn nicht, wo Bewusstsein entsteht. Woher weiß man bei den Mönchen denn dann, dass der da ausgeschaltet ist?
Das müsste
Also
ich
ich
jetzt
weiß es einfach nicht.
nachlesen. Ja, also ich hab darüber gelesen, dass sie solche Versuche gemacht haben mit, ich glaube, Shaolin-Mönche waren das. Das ist aber schon eine Weile her.
Also was ich weiß, was man bei denen untersucht hat, ist die EEG-Aktivität. Und dass man gesehen hat, dass sich das Wellenmuster durchaus verändert. Aber mir wäre auch neu, dass es eine Möglichkeit gibt, irgendwie im Gehirn zu lokalisieren, wo das Ich-Bewusstsein sitzt. Also das kann auch deswegen nicht lokalisiert werden, weil sich die Wissenschaft ja gerade noch nicht mal einig ist, wie das mit dem Ich-Bewusstsein überhaupt funktioniert. Das ist ja noch ein sehr umstrittenes Feld, womit erstaunlich viel menschlichen Problemen, also im Miteinander zu kämpfen ist. Für alle, die das interessiert, packe ich nachher noch mal einen Link in die Shownotes zur aktuellen Bewusstseinsforschung. Wenn wir aber jetzt einfach da mal den Schnitt machen, nur um uns nicht zu lange an der Definition aufzuhalten, die wir ja eh nicht abschließend hier in dem Setting machen können, ne? Wenn wir jetzt erstmal den Teil nehmen von Bewusstsein, wo wir sagen, okay, das ist das, wo es um dieses, ne, Ich bin geht und in Abgrenzung zum anderen und mit all der Funktionalität, die das hat und auch der Erkenntnis oder der Aussage, okay, davon gibt es einen Teil, der ist uns ganz bewusst, der ist mir selbstbewusst, aber es gibt auch unbewusste Anteile. Wenn wir jetzt über Bewusstseinstransfer reden, was haben wir denn an Ideen im Raum? Ja, und da wir ja ein Science-Fiction-Podcast sind, können wir ja auch ausgehend von dem, was man aktuell so in der Forschung vielleicht schon zur Hand hat, bis hin in die ferne Zukunft gehen, wo wir uns ganz andere Techniken und Möglichkeiten vorstellen können. Was haben wir da an Möglichkeiten zur Hand?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich immer, wenn man jetzt sich so die Basisfunktionen von einem Gehirn anguckt, und ich denke mal, also so wenig wir eine konkrete Definition machen können, sind wir uns doch ja irgendwie einig, dass es zumindest Bewusstsein im Gehirn entsteht. Und natürlich kann man vermuten, dass irgendwann das schon mal jemand rausbekommen wird, mit welchen Mustern oder also Signalweiterleitung im Gehirn ist ja im Prinzip auch nur, also das funktioniert ja alles über Energie. Und natürlich kann man energetische Muster reproduzieren mit einem Computer zum Beispiel. Ne, so. Und wenn man dann sagt, naja, man macht einen Bewusstseinstransfer, dann kann man das natürlich irgendwie sich vorstellen ja, indem man sozusagen Gehirnsignale kopiert, um es mal runterzubrechen. Ne? Also wenn man sagt, jemand hat herausgefunden, welche Signale oder welche Signalmuster Bewusstsein formen im Gehirn, könnte man natürlich sich vorstellen, okay, dann könnte man auch ein Bewusstsein quasi erzeugen über elektrische Signale und das dann entweder auf einen Computer hochladen, als Datei zum Beispiel.
Also die Idee, wenn ich nur mit einer ausreichend hohen Auflösung in der Lage bin, bis runter quasi auf jede Nervenzelle und ihre Aktivität exakt zu beobachten und zu einem Zeitpunkt X zu kopieren in ein digitales Modell, dann hätte ich das Bewusstsein eines Menschen. Kann ich
Ja,
das so
es ist,
zusammenfassen?
ja, ich denke schon. Also das ist natürlich hochkomplex, aber und ob das überhaupt realistisch ist, ist die Frage. Aber rein theoretisch, also ganz runtergebrochen auf die Funktionalität, ist es nicht undenkbar, würde ich sagen.
Andere Ideen oder Vorschläge? Also, ja, Ben, Joshua?
Ja, ich frage mich gerade, ob also das Human Brain Project, was in Jülich ja, glaube ich, wo Ralf Edenhofer arbeitet, woran geforscht wird, die forschen ja an der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, an der Simulation eines kompletten Gehirns. Und wenn es jetzt wirklich so ist, dass die Konstruktion des Bewusstseins nicht lokalisierbar sein sollte und wirklich sich auf das ganze Gehirn verteilt, also auf das Zusammenspiel aller Teile dessen, wäre es ja spannend, weil wenn man dann ein komplettes Gehirn simulieren kann, und ich glaube, sie waren ja schon irgendwie bei einer Sekunde oder so, wenn ich mich richtig erinnere, wäre ja die Frage, wenn man da dann sehen würde, dass es trotz der perfekten Simulation eines menschlichen Gehirns im Computer zu keinem Bewusstsein kommt, dass es doch noch eine Komponente geben könnte, die nichts mit den Einzelkomponenten zu tun hat. Wisst ihr, was ich meine? Klingt so ein bisschen schräg, aber.
Also, dass wir im Prinzip von so einer Art Seele reden, die es
Genau,
zusätzlich
also
noch
wenn,
braucht.
könnte man so nennen, wenn jetzt das simulierte Gehirn keinerlei Bewusstseinszeichen zeigt, wäre ja die Frage, wie kann das sein, wenn es exakt die gleichen Komponenten hat wie ein organisches Gehirn?
Wobei ich ja in dem Moment eher, also bevor ich daraus auf eine Seele schließen würde, würde ich ja erstmal noch so aus so einer wissenschaftlichen Perspektive herausgucken, was gibt's an anderen möglichen Fehlerquellen noch. Und da wäre das Erste, was mir einfallen würde, okay, wenn ich ein menschliches Gehirn 1:1 kopiere, dann ist das immer noch nur das Gehirn. Und wir kennen bisher kein einziges Beispiel von Futurama und den Gehirnen in den Glasgefäßen, abgesehen, wo nur ein Gehirn alleine ohne den es umgebenden Körper sozusagen Bewusstsein ausgebildet oder gezeigt hätte.
Guter Punkt, ja.
Ja.
Ja, es ist ja auch, geht ja auch immer um diese Rekurrenz immer mal wieder. Also, dass es eben ein oder auch Reafferenz, dass eben immer, ja, für ein bewusstes Erleben auch Signale von außen mit verrechnet werden müssen. So, dass das Gehirn, also das ist ja auch ein Aspekt von Bewusstsein, eben ich weiß, dass mein Körper zu mir gehört und dass die Dinge, die mit meinem Körper passieren, dass ich die irgendwie rausrechnen muss aus, also zum Beispiel, wenn ich kann mich ja auch nicht selbst kitzeln, weil mein Gehirn schon weiß, dass ich das bin. Ne, die versucht sich da zu kitzeln. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel den Kopf wackele, dann habe ich auch nicht den Eindruck, dass die Welt wackelt, weil mein Gehirn weiß, ich bin das, die den Kopf hin und her bewegt. Also wäre das definitiv eine Fehlerquelle auch, würde ich sagen, ja.
Spannender Punkt. Da fällt mir jetzt gerade noch so was ganz Banales ein. Wenn ich an die Teslas denke, das sind ja im Prinzip fahrende Roboter mit einer, also es ist ja eine der leistungsstärksten KIs, die wir momentan haben, die Tesla steuert für das Full Self-Driving. Und je nachdem, mit welchen Testmethoden, hat es ja schon IQ ähnlich von einem Schimpansenkind. Und hat auch einen Körper, streng genommen, nämlich das Auto, mit einer eigenen Sensorik. Und hat aber auch kein Bewusstsein, also zeigt keine Bewusstseinszeichen, anders als ein Schimpansenbaby. Was ja spannende Fragen auflöst.
Weil es allerdings auch keine Emotionen hat.
Ja.
Ja. Und wenn wir uns das so ein bisschen, also wenn wir uns anschauen, wie ist Bewusstsein unter Umständen entstanden, dann ist ja, glaube ich, die beste Theorie, die wir im Moment dafür aufbringen können, eine, die anfängt zu suchen an der Stelle, wo das irgendeinen evolutionären Vorteil bringt.
Mhm.
Ja? Wo ein Ich gegenüber den anderen abzugrenzen, etwas ist, das irgendwie dazu beiträgt, mich und meine Art weiter am Leben zu halten und zu verbreiten. Und das ist ja wiederum auch etwas, was Emotionen, zumindest bei uns Menschen, voraussetzt. Und wie wir mittlerweile wissen, haben ja auch viele Tiere ebenso Emotionen. Von KIs ist das meiner Meinung nach zum Glück bisher nicht bekannt, hat noch keiner reinprogrammiert. Ja. Könnte also auch noch ein wichtiger Aspekt sein.
Ja, ist auch spannend, weil also Bewusstsein zu erschaffen ist ja, wenn man von dieser Theorie ausgeht, dieses Predictive Mind-System, was man, also dass man, die gehen ja davon aus, dass Bewusstsein zu erschaffen sehr energieaufwendig ist, im Gegensatz zu den unterbewussten Prozessen, die so ablaufen und nach denen wir normalerweise so navigieren. Das ergibt ja auch total Sinn, dass je mehr man automatisch ablaufen lassen kann, also je mehr automatisiert ist, desto einfacher und energieeffizienter funktioniert das System. Und wenn man davon ausgeht, dass man das Bewusstsein dafür braucht, um eben Überraschungen sozusagen auszugleichen, dann dann ist es, kommt man ja schon fast an den Punkt, wo man sagt, ja klar, dafür war es natürlich gut als evolutionärer Vorteil, ne? Also besser auf unerwartete Einflüsse reagieren zu können und das vielleicht eben auch noch weiterzugeben oder sich zu merken und daraus zu lernen, also bewusst daraus zu lernen und eben nicht nur unterbewusst.
Ja, ja. Ja, dieser Energiespargedanke ist ja durchaus ein sehr, wie ich finde, immer logisch auch nachvollziehbarer und erklärt ja auch, warum wir sowas wie Entscheidungsmüdigkeit oder so irgendwann entwickeln, ne? Weil es etwas ist, für das wir relativ viel Energie verbraten, wenn die Dinge halt mal gerade nicht automatisiert ablaufen, sondern wir halt bewusst eine Entscheidung treffen. Okay. Haben wir denn aber noch andere Möglichkeiten außer, also für Bewusstseinstransfer, außer es einfach eins zu eins ein Gehirn zu kopieren und, wie wir jetzt überlegt haben, diesem Gehirn vielleicht noch irgendwie Sinnesreize und andere Körperwahrnehmungen wie Emotionen oder so, oder mit Körper generierte Wahrnehmungen wie Emotionen zufließen zu lassen?
Ja, man kann natürlich darüber nachdenken, wie abstrakt will man es jetzt haben. Ich meine, auf einer ganz abstrakten Ebene ist natürlich auch einfach der allein eine das Beobachten der Handlungen anderer Menschen ist ja auch schon irgendwo eine Form von Bewusstseinstransfer, wenn man davon ausgeht. Also man weiß ja zum Beispiel, wenn ich jemandem zusehe, wie er auf einen Knopf drückt, sind die gleichen Hirnregionen aktiv, als wenn ich selbst auf diesen Knopf drücke. Also es ist im Prinzip auch da schon eine Form von Bewusstseinstransfer passiert, würde ich jetzt mal so sagen.
Also so, ja, spannender Punkt, partieller Bewusstseinstransfer, ne? Das, was wir gerade besprochen hatten, war ja alles zu kopieren, also eins zu eins, aber ob es auch, also wenn sozusagen das Beobachten einer anderen Handlung schon etwas, so, sozusagen ein Teilaspekt vielleicht von Bewusstseinstransfer dahingehend beinhaltet, dass es mein Bewusstsein nicht nur beeinflusst, sondern auch vergleichbare Regionen bei mir im Gehirn aktiviert, ob es nicht auch sozusagen möglich wäre, partielles Bewusstsein zu transferieren. Wie seht ihr das denn mit so Dingen wie Cyberspace, Gehirn-Computer-Interface? Ich lade mein Bewusstsein, was auch immer das jetzt ist, in ein virtuelles Konstrukt hoch. Wäre ja ein bisschen was anderes, als ich baue einen Computer spezifisch mit einem 1:1 Modell meines Gehirns nach, oder?
Tatsächlich habe ich in Succession Game und dem noch nicht verkauften Nachfolger angefangen mit so einer, ja, das ist kein richtiger Bewusstseinstransfer, aber es ist, es geht im Prinzip um ein Programm, das entwickelt wird. Also der Ansatz ist ein etwas anderer, und zwar, dass man sagt, man hat im Prinzip eine neu programmierte Persönlichkeit, die an ein schon existentes Gehirn quasi auch angeschlossen wird. Und das Ziel ist am Ende eigentlich, also die optimierte Version davon ist, dass diese Personas heißen die, also dieses Programm, das interagiert mit deinem Gehirn über, ja, über einerseits über neuroaktive Stoffe, die man sich spritzen muss, aber auch eben über einen Code, also von Programmierern entwickelten Code, dass man seine eigentliche Persönlichkeit dadurch ersetzt sozusagen, also auch das Bewusstsein, also das unterdrückt das Bewusstsein, das vorher da war. Und wie gesagt, die optimierte Version davon ist, dass man mit ganz jungen Kindern im Prinzip schon anfängt und die eigentlich nur über dieses Programm ihre Persönlichkeit entwickeln. Und dieses Programm lässt sich eben dann später variabel auf andere Körper aufspielen sozusagen. Also man ist dann quasi unsterblich, weil man seine eigene Persönlichkeit als Datei vorliegen hat, die auf andere quasi Menschen aufgespielt werden kann. Und deren vorherige Persönlichkeit unterdrückt wird dadurch.
Also ich ermögliche das Kopieren von Bewusstsein dadurch, dass ich die Entstehung des Bewusstseins ganz gezielt manipuliere und dadurch weiß, wie ich manipuliert habe, kann ich später auch eine Kopie erstellen.
Ja, genau.
Oh. Auch eine coole Idee. Das heißt, alle alten Leute, so wie wir, da wird das nicht mehr so gut klappen mit dem Bewusstseinstransfer, weil wir haben davon schon zu viel eigen generiert. Aber für alle, die sozusagen jung starten, die echten Early Adopter, die kann man dann später optimal kopieren und damit ja aber auch irgendwie modifizieren, ne?
Ja, also das auf jeden Fall auch. Also es ist, in Succession Game ist das noch in so einer Testphase. Da wird das im Prinzip für eine Art Live-Computerspiel benutzt. Also wo man selbst im Prinzip die Computerspielfiguren spielt in so einer sehr fortgeschrittenen Augmented Reality-Umgebung mit Escape Rooms und so weiter. Es wird aber dann eben im späteren Verlauf eben in der Fortsetzung, die eines Tages noch entstehen soll, wird das eben auch direkt für, ja, militärische Zwecke genutzt, um auch wirklich gezielt Menschen mit einer ganz bestimmten Persönlichkeit zu erschaffen.
Weil die, ja, genau, wegen des Modifikationsaspektes.
Genau.
Verstehe
aber genau, was ich eigentlich wollte. Jetzt komme ich wieder auf meinen Punkt zurück. So, und zwar ist es am Anfang noch so, dass sie wirklich mit diesen Medikamenten so eine Art Persönlichkeitsspaltung erzeugen und die ursprüngliche Persönlichkeit unterdrücken. Also dich könnte man auch im Prinzip komplett unterdrücken und dir eine neue Persönlichkeit aufspielen. Und dann wärst du eben jemand anders. Die Sache ist aber, du müsstest dir kontinuierlich diese Personality-Former spritzen, alle 24 Stunden, damit das eben aufrechterhalten wird. Und sonst verschwindet das, der Effekt halt auch wieder.
Das ist wie bei Cyberpunk, fällt mir gerade ein. Die haben das ja ähnlich gemacht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit Cyberpunk noch nicht so intensiv beschäftigt habe. Vielleicht erzählst du mir kurz, wie das da ist.
Ich habe jetzt ein bisschen Hemmung, weil Philipp das noch nicht gespielt hat.
Oh, okay.
Und ich weiß nicht, das wäre ein harter Spoiler jetzt.
Na gut.
Okay, Spoiler-Alarm für alle. Ich mute mich einfach mal kurz und du winkst dann, wenn's weitergeht. Und wir machen eine kurze Pause dann in dem im Podcast, dass es keiner hören muss, der es nicht hören will. Spoiler-Alarm. Wer nicht gespoilert werden möchte, weil er oder sie noch Cyberpunk 2077 spielen möchte oder muss, so wie ich, der springt bitte von hier an zur Minute 38 im Podcast. Spoiler-Alarm Ende.
Okay, also ab jetzt dann Spoiler. Da haben sie es so gemacht, dass der Hauptcharakter, der kriegt ein so ein Biochip implantiert, ein sogenanntes Relic, und da ist die Persona von einem Terroristen gespielt, von Keanu Reeves drauf. Und die fängt langsam an, die Persönlichkeit des Hauptcharakters zu überschreiben. Und der muss die ganze Zeit Medikamente nehmen, um diese falsche Persönlichkeit zu unterdrücken. Was aber am Ende tödlich ausgeht. Also es gibt keine Heilung dafür, weil es überschreibt halt langsam sein Gehirn mit durch diesen Chip. Und den kann er auch nicht rausnehmen, weil ihn das dann umbringen würde. Deswegen hat er nur ein paar Monate zu überleben. Und die ist ja auch nur bei klarem Verstand, weil er das halt mit Medikamenten versucht, die andere Persönlichkeit zu unterdrücken. Das ist so der Twist des Spiels.
Ah, okay. Ja, das ist tatsächlich relativ ähnlich, wie ich das in Succession Game gemacht habe, nur umgekehrt. Also
ja.
Ja, genau. Bei mir muss halt das Medikament genommen werden, damit die fremde Persönlichkeit bestehen bleibt. So.
Ja, da wird quasi die Ursprungspersönlichkeit unterdrückt.
Ja, ganz genau.
Ja.
Ah ja.
Ja, spannend.
Ich habe es auch noch nicht gespielt, aber vielleicht jetzt möchte ich das vielleicht noch.
Ach, ist mega gut. Also ich habe jetzt halt den großen Twist vorweggenommen, aber es ist trotzdem richtig gut.
Ach, das macht mir nichts. Ich bin relativ spoilerresistent, muss ich sagen. Kann das trotzdem genießen. Ist gut.
Ja, ja, das wirst du auch. Es ist also wirklich ein richtig, richtig geiles Game. Das hat mir
ja
gefallen.
Cool. Ja, danke für den Tipp. Das schaue ich mir dann auf jeden Fall jetzt noch an.
Ja, gerne. Dann holen wir Philipp mal zurück.
Ja.
Kann ich wieder.
Ja.
Ja, okay. Gut, also vielen Dank für die Spoiler-Alarm-Warnung. Dann kannst du an der Stelle weitergehen.
Spiel's halt endlich mal.
Ja.
Ja. Zeit ist aber nach der Messe.
Und dann machen wir noch einen Cyberpunk-Podcast.
Oh ja. Wenn ich es durchgespielt habe.
Ja, ich ja auch. Ich muss das auch noch spielen, aber jetzt möchte ich unbedingt.
Ja, okay. Dann nach der Messe starten wir und dann können wir uns austauschen, wie es so war, und machen nochmal einen Podcast drüber. Ist eigentlich eine gute Idee. Haben schon lange nichts mehr zu einem Computerspiel gemacht. Und nachdem wir schon eine Shadowrun-Episode gemacht haben, die ja, was ja wiederum eine Welt ist, die sehr nah an das Cyberpunk-Szenario herankommt, passt das da doch dann auch nochmal was zu machen. Sehr gerne. Okay, wo können wir weitermachen? Ich weiß nicht, wo ihr den Faden sozusagen hinterlassen habt für unseren Bewusstseinstransferpunkt.
Ich fände es ja ganz cool, wir haben jetzt schon fast 40 Minuten, wenn wir vielleicht mal gucken, was da gerade so passiert. Ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch ganz spannend. Zu gucken, was passiert da in der Forschung gerade, also A, in der Bewusstseinsforschung und B, auch in der ganzen Neurochirurgie und Implantaten und so weiter. Das ist natürlich was gerade so ein bisschen durch die Presse geht, wo, glaube ich, die meisten Leute, so wie ich, einfach keine Ahnung haben. Ich lese dann die Artikel und denke so, cool, habe aber keine Ahnung, was das wirklich bedeutet.
Ja, die halten sich aber auch ja sehr, sehr bedeckt, ne? Also zum Beispiel, wenn man jetzt allein sagt, so Neuralink oder so, die da erfährt man nicht viel, wie die das machen. So. Zumindest habe ich noch nichts gefunden.
Ein bisschen was wissen wir ja zu Neuralink. Und kurz Update, also für alle, die noch gar nichts von Neuralink wissen, ist eine der Firmen von Elon Musk, neben SpaceX, Tesla, der Boring Company, gibt es halt auch noch Neuralink, die ein Brain-Computer-Interface, BCI, entwickeln, was per se nichts revolutionär Neues ist, gibt es seit über 20 Jahren, verbessere mich, Annika, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube seit über 20 Jahren. Und das erste große ist von BlackRock auf den Markt gebracht worden. BlackRock, Neura, irgendwas. Da ist nur der große Unterschied zwischen den früheren Brain-Computer-Interfaces und dem, was Neuralink jetzt macht, ist die Menge an Sensoren beziehungsweise einzelnen Messstellen und die Art und Weise der Applikation. Also Brain-Computer-Interface Stand heute, ja, hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die große Fans von Cyberpunk, Shadowrun etc. sind und an Datenbuchsen und sonstige Dinge denken, die den Computer direkt mit dem Gehirn verkabeln und einen nahtlos in virtuelle Welten übertragen oder mitnehmen. Soweit sind wir noch nicht. Im Grunde genommen machen unsere aktuellen Brain-Computer-Interfaces noch nichts anderes als das, was ein EEG auf der Schädeloberfläche macht, nämlich das Ableiten elektrischer Potenziale, also Aktivitäten, Ableiten von Nervenzellen bzw. Nervenzellbündeln, weil so fein sind wir noch gar nicht, dass wir einzelne Nervenzellen ableiten könnten, das mittels, also nicht von der Schädeldecke zu machen, sondern indem man den Schädel öffnet und Elektroden ins Gehirn packt. Richtig soweit?
Ja, soweit ich das weiß. Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Aber dann, ich finde, das klingt gut, was du gesagt hast.
Du hast auch so ein bisschen Respekt.
Dann hat man angefangen damit, und das, wie gesagt, ich glaube schon, es gibt so seit roundabout ungefähr 20 Jahren, dass man so wie so kleine Stempel mit Elektroden dran ins Gehirn verpflanzt hat, meistens in den Bereich, in den Motokortex, also den Bereich, der für die Steuerung von Bewegungen zuständig ist. Warum in den Bereich? Weil das, also das ist ein sehr, sehr invasiver Eingriff, ne? Also ein Schädel aufmachen und am Gehirn rumoperieren ist jetzt nichts, was man mal so beim Chirurg um die Ecke macht. Das heißt, das erprobt man auch nur oder da kommt nur in Frage, das Menschen anzubieten, die auch wirklich einen großen Nutzen davon hätten. Und das sind in dem Fall meistens Menschen mit schweren Lähmungserscheinungen, Querschnittslähmungen oder dergleichen, denen man darüber dann ermöglicht hat, dass man ihre Potenziale aus dem Motokortex, also aus dem Bereich des Gehirns der Bewegung macht, ableitet und darüber Computer steuern kann. Haben vielleicht einige schon mal gesehen, so diese, da hat man einen Menschen, der hat da oben im Schädel, also ein bisschen Mitte seitlich, so einen großen Elektrodenklotz oder so einen Anschluss sitzen und kann dann damit Pong oder so steuern auf einem Monitor oder Buchstaben auswählen und dergleichen. Und ich glaube, das bekannteste ist irgendwie BrainGate, so das ist das, was bisher die meisten Menschen implantiert bekommen haben. Der große Nachteil ist aber, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat so einen Briefmarkengroßen, also und das ist jetzt eine Mutmaßung meinerseits, die genaue Größe weiß ich tatsächlich nicht, so ein BrainGate-Interface mit festen, so nadelmäßigen Kontakten und steckt das ins Gehirn, dann erkennt das Gehirn das als körperfremd und umbaut das Stück für Stück mit Entzündungszellen und das führt dazu, dass die Signalqualität irgendwann immer schlechter wird und das ist halt nur so briefmarkengroß und deckt damit einfach nur einen kleinen Teil des Gehirns ab und an der Stelle, lange Vorrede, sorry dafür, kommt jetzt Neuralink ins Spiel, die nämlich mehrere Dinge gleichzeitig angegangen sind. Zum einen haben die einen Roboter entwickelt, der die OP macht. Und so ein Roboter hat einfach den extrem großen Vorteil, der ist immer ausgeschlafen, der ist immer gleich in dem, was er tut, und der kann noch so viel präziser Elektroden ins Gehirn einbringen, als wir Menschen das aktuell können und ich vermute auch jemals können werden. Ja, da wird der Roboter uns immer überlegen sein. Und das, was Neuralink machen will, ist dieses ganze, also beim BrainGate hat man immer eine offene Kopfwunde, weil da immer dieser ganze Anschlussteil halt rausguckt. Und Neuralink will halt eine Bluetooth-Verbindung herstellen, sodass man kein Kabel da dran dotzen muss, keine offene Wunde hat, sondern das unter die Schädeldecke legen kann, was auch in puncto Infektion und so weiter besser ist. Und die können statt 1 Millimeter ins Gewebe 2 Millimeter reinkommen, was die Auflösung deutlich erhöht. Ansonsten macht das Ding aber tatsächlich nichts anderes, was bisherige Brain-Computer-Interfaces auch machen, nur halt ohne Kabel und durch feinere Kontakte, die nicht Nadeln sind, sondern wie so kleine Kabel, in einer deutlich höheren Auflösung, ich glaube mit über 1000 Messpunkten gegenüber, weiß ich nicht, 30, 40, 16 oder irgendwie sowas. Da habe ich aber nicht die genaue Zahl. Das weiß ich zu Neuralink. Und sie haben gerade den ersten Menschen das implantiert vor wenigen Wochen.
Und der hat eine Maus gesteuert, glaube ich, ne? Danach.
Genau, der hat die Computermaus gesteuert und soll aber langfristig darüber sein Handy steuern können. Mhm. Denn das wiederum ist dann bei so einer Vorstellung meinte Elon Musk auch, ja, das Handy ist halt, wenn ich es schaffe, dass ein Mensch sein Handy steuern kann, kann er im Grunde genommen alle Dinge, die zum Internet of Things gehören, steuern.
Ja.
Und das finde ich ist ein, also neben der ganzen höheren Auflösung, ein super cooler Aspekt, nicht an so ein Kabel gebunden zu sein, sondern mein Handy über Bluetooth steuern zu können. Wobei da drin auch die größte Beschränkung liegt, wegen der limitierten Datenmenge. Also dieser Chip muss schon ganz schön viel verarbeiten, bevor es weiterschicken kann. Ich kann nicht so viel Daten darüber transportieren wie übers Kabel.
Weißt du was drüber, ob die irgendwie darüber nachdenken, mehrere Chips an einen Menschen anzuschließen? Oder geht das nicht? Interferiert das zu doll?
Darüber weiß ich tatsächlich nichts. Was ich weiß, ist, dass sie versuchen wollen, die Menge an kleinen Kabeln mit den Kontakten immer größer werden zu lassen, um irgendwann skalierend sozusagen möglichst das ganze Gehirn abzudecken.
Also die muss ich mir quasi vorstellen wie so ultra feine Tentakel, die dann von dem Chip unter der Schädeldecke in das Gewebe gehen.
Ja.
Ich glaube, der okay, Chip krass. Steckt sogar in der Schädeldecke drin. Also das ist wie so ein Stopfen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Im ersten Schritt ist es, glaube ich, wie so ein Stopfen und später soll es, glaube ich, sogar darunter liegen.
Okay.
Wenn man es weiter verkleinert hat. Aber im Grunde, Joshua, kannst du es dir so ein bisschen vorstellen, so wie wir es in Signal 1 geschrieben hatten, lange vor Neuralinks ersten Prototypen.
Soll ja angemerkt sein, ja.
Ja, dass sich unglaublich viele kleine Fädchen ins Gehirn oder ins Gehirn vorgebracht werden. Und ich glaube, für all die Dinge, die sozusagen unser bewusstes Handeln sind, wird das wahrscheinlich sogar reichen, wenn man bedenkt, wie dünn unser Neokortex ist. Also die Schicht ist, die unser Neokortex ausmacht, in denen der größte Teil unseres bewussten Steuerns stattfindet. Ich weiß gar nicht.
Gibt es denn irgendwelche Konzepte, wie man diese Abstoßungsreaktion umgehen kann? Also wenn sich Entzündungen darum bilden auf Dauer und dann die Signalqualität nachlässt mit der Zeit, dann müsste man ja nach x Zeit wieder eine OP haben.
Ja, also bei den bisherigen Dingen wie diesem BrainGate und so ist es auch so. Das nimmt kontinuierlich ab, die Signalqualität, bis man, ich glaube, so nach 6, 7 Jahren oder so überlegen muss, ob man das neu macht. Aber man kann es nicht an die gleiche Stelle machen, weil man da dann ja Narbengewebe hat. Da bewege ich mich jetzt aber tatsächlich informationstechnisch auch schon wieder auf dünnerem Eis. Ja. Okay. Weiß ich nicht. Annika, was würde dir einfallen? Wie könnte man die Dinger, was könnte man machen, damit das Gehirn den Kram nicht so schnell loswerden will?
Ich habe keine Lösung für die echte Welt. Ich habe es in meinem Buch aber so gelöst, dass sie einen Symbionten gefunden haben, der das macht. Also der im Prinzip sich in den Zellen einnistet und wenn du Fremdgewebe hast, das auch mit diesen Symbionten vorbehandelt ist, dann erkennt das der Körper das als körpereigenes Gewebe. Aber bei mir wird auch über Tissue Engineering das gemacht. Also die machen gar keine richtigen technischen, also die, keine Maschinenteile, die sie einbauen, sondern sie versuchen es halt größtenteils über organisch hergestellte Dinge, die sie da einbauen.
Das finde ich einen coolen Ansatz. Ich meine, wir haben uns ja zugegebenermaßen beim Signal auch durchgeschummelt, indem wir es letztendlich Aliens in die Schuhe geschoben haben. Ne? Und ob es nun Aliens sind, die es einfach schon besser drauf haben oder ein Symbiont, ist dann ja tatsächlich an der Stelle egal. Aber Tissue Engineering finde ich einen spannenden Ansatz, zu gucken, kann man vielleicht irgendwann diese Elektroden so designen, dass die eine biologische oder biologisch ähnliche Oberfläche zum Wirtsgewebe haben. Das wäre sicherlich so ein bisschen der heilige Gral gegen Abstoßungsreaktion. Solange man es schafft, die so einzubringen, dass sie nicht für Verletzungen sorgen, die dann allein aufgrund der Verletzung, also der mechanischen Beanspruchung, zu Narbengewebe führen. Das könnte was sein. Also ich glaube schon, dass sie einen Riesenschritt voraus sind dadurch, dass sie viel weniger invasiv operieren durch diesen Roboter und die verfeinerte Operationstechnik und dass man halt feine Drähtchen hat anstatt feste Pins, die wie Nadeln einfach da reingestochen werden.
Ja klar, also ich meine, je weniger invasiv du bist, desto besser nimmt der Körper es wahrscheinlich sowieso an. Ne? Und ich meine, das ist wahrscheinlich dann auch einfach weniger unangenehm. Das darf man ja auch nicht so ganz aus dem Fokus verlieren. Also ich stelle mir gerade diese Sachen mit Braingate und so, ich stelle mir das unfassbar unangenehm vor auch. Mhm. Also es ist ja auch immer so ein Abwägen dann, wie viel Schmerz erträgt man für sowas.
Also was Schmerz wirst du ja selber, sobald du einmal, also im Gehirn selber verspürst du ja in der Regel keinen Schmerz. Ist ja eher die Frage, sobald du oben keine Wunde mehr hast und das alles drunter verheilt ist, sollte es eigentlich schmerzlos sein. Aber wenn man sich mal ein Bild, wir packen einen Link zum Wikipedia-Artikel in die Shownotes, da kann man sich ein Bild von dem Braingate angucken. Man sieht mit halt auch so einem Klotz auf dem Schädel auch so ein bisschen aus wie so ein schlechter Borg aus den 80ern. Ne? Das ist jetzt für soziale Interaktion auch nicht gerade cooler. Allein das ist auch nochmal, finde ich, so ein Aspekt, der es besser macht, wenn man es kleiner macht. Ne? Datenmenge ist, glaube ich, noch ein Riesending. Unser Gehirn produziert einfach so unglaublich viel Information pro Zeiteinheit, dass wir im Moment nichts an Technik haben, das in der Lage wäre, diese Menge aufzufangen. Und wenn wir jetzt wieder an unsere Bewusstseinsdefinition und den vorderen Teil unseres Gespräches zurückgehen, dann wird diese 1:1-Kopie in absehbarer Zeit noch nicht laufen. Es sei denn, wir haben KI-Modelle, die das komprimiert simulieren, aber dann wird es halt auch immer nur eine Simulation sein und nicht unser Gesamtbewusstsein.
Es ist ja auch, was man auch immer so ein bisschen im Kopf behalten muss, ist, dass das Gehirn ja unfassbar viel rausfiltert von dem Input, den wir so tagtäglich über unsere Sinnesorgane aufnehmen. Auch da wieder, um aufs Bewusstsein zu kommen, also es ist ja wirklich nur ein minimaler Bruchteil, den wir überhaupt wahrnehmen in irgendeiner Form. Aber also was das Gehirn einfach alles an Informationen rausfiltert, und das irgendwie zu differenzieren, wenn man jetzt irgendwie die Datenmengen zum Beispiel abbilden wollte, die im Gehirn so verarbeitet, wie bringt man das so einer, zum Beispiel einer KI bei oder eben was auch immer, wie man das simulieren will, wie das Gehirn differenziert, was ist wichtig und was nicht. Also das müsste man ja auch, also es gibt einfach diesen riesen Datenboost und man muss rausfinden, Was davon hält das Gehirn für relevant? Ob das ein Computer kann, weiß ich gar nicht. Also das stelle ich mir halt auch sehr schwierig vor, dem das beizubringen. Auf die gleiche Weise das zu bewerten, wie das Gehirn das tut.
Das ist echt ein guter Punkt.
Also ich glaube, da gibt es ja für eine KI nur zwei Möglichkeiten. Entweder indem sie ein Gehirn, also deins, Joshuas oder meins, möglichst lange ganz intensiv beobachtet und aus sozusagen unseren Wahrnehmungen und Entscheidungen heraus das ableitet, oder indem man über die Masse von Daten nimmt, also von allen Menschen, wobei man dann natürlich kein sonderlich individuelles Entscheidungsprofil hätte für Bewusstseinsgeneration, sondern irgendein komisches, gemitteltes Bewusstseinsentscheidungskriterium. Oder? Übersehen wir einen Weg? Gibt es noch einen anderen, wie die das könnte?
Mir fällt jetzt gerade keiner ein. Wahrscheinlich, aber bin ich auch zu wenig Computermensch. Denen fällt vielleicht doch noch mehr was ein. Also.
Okay. Müssen wir nochmal, wir Computermenschen, die ihr zuhört, ne, kommt im Discord vorbei und liefert nochmal Ideen nach.
Computermenschen.
Die
fühlen sich jetzt alle so eingeladen und gewertschätzt.
Ja, ja, liebe IT-Professionals, die ihr zuhört. Ich fand den Begriff aber irgendwie gerade ganz nett. Nachdem du den aufgebracht hast, Annika, wollte ich ihn doch nochmal weiterverwenden. Ich will aber noch von dem anderen Next Big Thing im BCI-Business berichten. Und zwar, wenn Elon Musk eine große Firma aufmacht, dann muss es ja auch Gegenbewegungen, also Konkurrenz geben. So, und wer macht die Konkurrenz auf? Na?
Der Zuckerberg bestimmt.
Jeff Bezos.
Der Punkt geht an Joshua.
Die Copycat.
Natürlich.
Jeff Bezos. Zusammen mit Bill Gates haben die ziemlich viel investiert in ein Startup namens Synchron. Und die haben richtig coole Idee. Und zwar lösen die diese ganze Computer-Gehirn-Operation-Geschichte nicht dadurch, dass sie einem mit einem Roboter die Schädeldecke aufschneiden und da drin rumfuhrwerken lassen, was, wie wir ja schon gehört haben, besser ist, als wenn das ein Mensch macht, sondern die lösen das, indem man gar nicht das Gehirn aufmacht. Und das finde ich richtig cool. Die nutzen nämlich eine Technik, die relativ gut schon erprobt ist, nämlich Stents in Gehirngefäße zu legen. Also Stents, für die, die davon noch nichts gehört haben, sind im Grunde genommen so kleine Drahtgeflechte, die man in Gefäße schieben kann, um die zu weiten und zu öffnen, zum Beispiel am Herzen, bei Schlaganfallpatienten, im Gehirn aber auch. Und die machen das, indem sie einfach einen Stent oder so etwas wie einen Stent mit Elektroden, Messelektroden von der Leistengegend aus, also über eine Leistenvene bis hoch ins Gehirn schieben, in die Nähe des Motokortex und von dort aus die Signale aufnehmen. Die schaffen viel, viel weniger Messpunkte und sind auch weiter weg vom ganzen Geschehen als Neuralink. Das muss man sagen, ist deren großer Nachteil. Ja? Der, wie ich finde, aber riesengroße Vorteil ist, dass man sich halt diese ganze Geschichte mit ich operiere am Hirn rum sparen kann. Und sich darüber auch, also Stents in Gehirngefäße packen, ist jetzt auch keine 0815 medizinische Leistung. Aber das ist was, das können wir schon deutlich länger und haben das auch schon viel, viel häufiger gemacht und haben auch nicht so die Probleme mit Abstoßung, Narbengewebe etc. pp. Und ich könnte mir vorstellen, dass das langfristig ein ziemlich cooler Ansatz ist, wenn man es hinkriegt, diese Technik so weit zu verfeinern, dass man möglichst, also das ist jetzt auch schon wieder sehr, sehr Science-Fiction, aber wenn man sich vorstellt, sowas in alle Gehirngefäße zu packen, dann hätte man auch schon ein ziemlich gutes Mapping der Aktivitäten im Gehirn. Ja.
Krass. Finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt.
Würde natürlich eine spannende Frage sein, ob es da so einen Wettlauf geben wird zwischen solchen invasiven Sachen und Augmented Reality. Also wenn ich mir jetzt angucke, die neue die Vision Pro von Apple, du kannst dir ja Displays überall in deinem Haus verteilen, die du dann mit deinen Augen und mit deinen Händen steuerst. Also wenn man da die Steuerung noch ein bisschen anpasst, dann hätte man damit ja auch eine manipulierbare Umgebung, eine digitale, klar, aber man könnte ja im Prinzip alles machen. Man kann Anrufe machen, sein Smartphone bedienen, das geht ja mit der Vision Pro schon. Ob das so zwei Wege sind, die sich dann den Rang ablaufen, gegenseitig, das wäre spannend. Oder ob sie sich am Ende gegenseitig befruchten, weil man das eine mit dem anderen kombiniert.
Ich gehe eher davon aus, dass die so verknüpfte Systeme irgendwann kommen werden, also die das kombinieren beides. Also es sind ja schon irgendwie auch unterschiedliche Anwendungsbereiche für, ja, mit einer unterschiedlichen Kernzielgruppe, würde ich sagen. Jetzt zumindest jetzt noch. Und ich, wenn das erstmal irgendwie in die breiten Anwendung geht, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das mit was Kombiniertes wird dann.
Also glaube ich auch, weil wenn man sich anschaut, was ist das, was in der Interaktion zwischen Mensch und Computer die meiste Zeit frisst, ist es doch in der Regel das, wie verklickere ich dem Computer, was ich will und wie navigiere ich rein physisch. Und das ist jetzt ja egal, ob ich mit meiner Hand in einem virtuellen Display rumrühre oder mit der Maus. Das eine ist nicht wahnsinnig viel schneller als das andere, aber mit meinen Gedanken mit dem Computer zu kommunizieren, das wäre, glaube ich, immer um Welten schneller. Ja. Wobei wir da jetzt einen Sprung machen, ne, von wie hole ich das Bewusstsein aus dem Menschen in den Computer, Bewusstseinstransfer in die Richtung, sind wir jetzt ja gerade gesprungen zu dem Punkt, ne, wie hole ich denn mein Bewusstsein sozusagen nicht komplett in den Computer, sondern wie interagiert mein Bewusstsein mit Computer, was wir, glaube ich, aber viel früher erreichen werden als das andere.
Ne? Das denke ich auch, dass das ein kürzerer Weg ist dahin.
Und der längere Weg wird sein, wie interagiert der Computer mit meinem Bewusstsein? Also wir können ja jetzt Pong spielen und bald hoffentlich wahrscheinlich auch Smartphones nahtlos bedienen. Aber das Smartphone kann ja noch nicht uns Informationen zurücksenden, sondern das kann das Smartphone aktuell nur, indem es Informationen auf den Bildschirm packt und den müssen wir lesen. Ja. Aber wer einen Neuralink-Interface hat, aber blind ist, hat davon nichts.
Es sei denn, es gibt einen Screenreader integriert dann.
Ja, also da müssen wir, genau, aber da müssen wir über einen anderen Sinneskanal von außen auch wieder kommen. Wir kriegen es halt noch nicht hin, die Inhalte direkt ins Bewusstsein zu transferieren.
Ja.
Und ich glaube, davon sind wir viel, viel weiter entfernt als von dem Punkt, dass wir möglichst viel aus dem Bewusstsein rausholen in den Computer. Wie seht ihr das?
Ja, ich glaube, da sind wir wieder im Prinzip am Anfang, einfach weil dafür müsste halt gegeben sein, dass man schon viel besser versteht, wie Bewusstsein eigentlich funktioniert und welche Kanäle da angesprochen werden müssen, damit eine Information ins Bewusstsein gelangt und eben nicht Gefahr läuft, einfach als irrelevant rausgefiltert zu werden und so.
Ja, da kommt ja auch wieder dieser Punkt ins Spiel, dass wenn wir KIs haben, die intelligent genug sind, dass wir denken, die wären bewusst, weil wir es nicht unterscheiden können, was nicht heißen muss, dass sie bewusst ist, sondern einfach nur gut genug, uns das vorzugaukeln, und wo ist dann noch der Unterschied? Das ist dann wieder eine philosophische Frage, weil dann könnte es ja auch das Gleiche sein, wie alles ist determiniert, auch unser Bewusstsein, das wäre dann genau das Gleiche wie Bewusstsein spielen bei einer KI. Deswegen ist es eine spannende Frage. Keine Ahnung, ob die jemals beantwortet werden kann.
Na gut, der Punkt ist ja aber auch, denkt die KI denn, dass sie bewusst ist? Sobald die KI findet, dass sie bewusst ist, würde ich mir da, glaube ich, eher Gedanken drüber machen. Weil man kann ja auch, also Bewusstsein oder bewusste Entscheidungen kann man ja auch bei einem, also dass ein Mensch denkt, er hätte bewusste Entscheidungen getroffen, obwohl es nachweislich nicht so ist, kann man ja auch gut simulieren.
Ja.
Ja, da
muss man immer
Punkt.
Sicherstellen, dass man der KI nicht einprogrammiert hat, dass sie sagen soll, sie ist bewusst oder das halt simulieren soll. Und wenn das ist wie bei den Large Language Models jetzt, dann werden wir es nie herausfinden.
Weil es zu viel Blackbox ist.
Ja.
Ja.
Ja. Wir haben ja noch keine Möglichkeit, das wirklich zu prüfen, ob wirklich ein Bewusstsein eben stattfindet bei so einer KI. Also es fällt uns ja bei Menschen oder bei Tieren schon schwer genug,
ja,
da eindeutige Versuche zu machen.
Ja, wir kennen wirklich nur Versuche, die Aspekte von Bewusstsein untersuchen. Ne? Aber wir haben nicht den Test zu prüfen, hat jemand Bewusstsein oder nicht. Oder?
Was ja auch erst gehen wird, wenn man sich auf eine Definition einigen kann, ne?
Ja.
Wissenschaftlich betrachtet.
Ja, stimmt, wichtiger Punkt. Da kommt mir gerade ein Gedanke, muss ich an unsere Episode zu Aliens und First Contact zurückdenken, wo wir einfach davon ausgegangen sind, die haben ein Bewusstsein. Aber wie würden wir das eigentlich final prüfen? Ob uns jetzt KI gegenüber ist oder Aliens, wie prüfen wir, ob da ein Bewusstsein vorliegt?
Ja, aber ist es für uns denn so wichtig, nachzuweisen, ob die ein Bewusstsein haben? Das ist ja eigentlich hauptsächlich für die wichtig. So. Also für den unseren Umgang mit denen ist es vielleicht gar nicht so relevant, ob sie jetzt wirklich ein Bewusstsein haben oder nur so tun. Außer vielleicht in der emotionalen Bewertung.
Ja, da sind wir wieder bei dem KI-Punkt. Wenn sie gut genug ist, uns glauben zu lassen, sie wäre bewusst, macht es keinen Unterschied, ob sie bewusst ist oder nicht.
Ja, kann ich mitgehen. Aber rein akademisch betrachtet wäre es trotzdem interessant.
Ja. Das stimmt.
Es ist alles akademisch hochinteressant.
Ja. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter spinnen und angenommen, wir hätten all diese Dinge gelöst, wir wären in der Lage, Bewusstsein in den Computer zu transferieren, also unser eigenes Bewusstsein, ne, individuell. Und der Computer wäre auch in der Lage, uns Dinge direkt ins Bewusstsein mitzuteilen, wie auch immer. Wäre das gut, wenn wir jetzt als Science-Fiction-Begeisterte drüber nachdenken? Ist das erstrebenswert?
Kommt drauf an, ob der Computer ein Bewusstsein hat oder nicht. Also wenn der Computer auch ein Bewusstsein hat und der kann mir einfach Dinge eingeben, dann wäre ich da schon wieder sehr viel kritischer. Ansonsten ist es ja auch vor allem eine Funktion, die Dinge vereinfacht, ne?
Anders gefragt. Oder Joshua, willst du erst noch was dazu sagen?
Nee, frag erst mal anders.
Okay. Angenommen, mit mir und meinem Leben geht's zu Ende. Stand heute ist es ja ein Zustand, den ich irgendwann auf jeden Fall mal erreichen werde. Und jetzt gäbe es diese Technik. Dann wäre das ja der späteste Zeitpunkt, an dem ich mir überlegen müsste, ist es jetzt gleich vorbei mit meinem Bewusstsein? Oder geht mein Bewusstsein an einen anderen Ort, in den Computer? Sollte ich das machen? Oder lieber nicht?
Ich glaube, es spielt keine Rolle. Also ich glaube, das ist dann das Gleiche wie sterben, weil, also dein Bewusstsein geht dann ja raus aus deinem Körper und wacht in einem neuen auf. Aber du hast im Prinzip keinen Beweis dafür, dass du dann auch der Neue bist. Also du bist dann ja weg, so wie wenn du einschläfst oder sonst was, wachst in einem neuen Körper auf, dein Alter ist tot und dann denkst du, da ist eine Kontinuität, aber rein faktisch bist du ja dazwischen tot gewesen. Weißt du, was ich meine?
Sprechen wir denn überhaupt von einem Körper in einem neuen jetzt? Oder geht der einfach nur, wird das Bewusstsein jetzt nur hochgeladen in den Computer? Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Art der Existenz da.
Ja, also gilt für beides. Das wäre dann ja quasi eine Kopie von mir. Also ist das dann, bin das dann wirklich ich? Oder ja. bin ich eigentlich tot? Und der Punkt kurz vor meinem Tod ist dann als Kopie in einem neuen Körper oder ist es dann wie eine Art Neugeburt? Also.
Ja. Und angenommen, ich entscheide mich für diese Kopie, weil ich denke, damit lebe ich weiter. Und just in dem Moment kommt voll der coole Arzt oder Ärztin durch die Tür und sagt, ah, muss doch nicht sterben. Hier, ich habe die Pille, ne? Chemotherapie, diese Barbaren hier, die Pille, die wird's reißen. Und ich lebe weiter. Gibt's dann mich zweimal? Ist das dann das gleiche Bewusstsein? Oder ist dann nicht ab dem Moment, wo ich zwei Körper an zwei verschiedenen Orten habe und zwei Körper können ja nie am exakt gleichen Ort sein, habe ich nicht von dem Moment an dann automatisch zwei verschiedene Bewusstseine?
Würde ich sagen, ja. Vor allem, weil die ja unterschiedlichen Input bekommen, ne?
Ja.
Also, das ist ja dann eher so wie eineiige Zwillinge. In einer verkrassten Form. Also, sagen wir mal, es ist im Prinzip, es sind die gleichen Grundvoraussetzungen, aber der Input ist anders. Dann ist es ja unausweichlich, dass sie sich unterschiedlich entwickeln werden. Und auch, also ich meine, das ist ja das Gehirn und damit eben auch das Bewusstsein ist ja nicht starr. Das ist ja nicht etwas, das sich einmal entwickelt und dann bleibt es so, sondern es bleibt ja, also es ist ja auch nachgewiesen, dass das Gehirn plastisch bleibt bis zum Tod. Eben, also man lernt einfach immer weiter und es werden immer Verbindungen abgebaut und aufgebaut. Insofern, sobald du das trennst auf zwei Körper, wird das zwei unterschiedliche Ergebnisse haben. So zumindest werden sich zwei verschiedene Dinge daraus entwickeln mit entsprechender Zeit.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass es möglich sein wird irgendwann. Ich glaube, es ist viel zu komplex und von viel zu vielen Faktoren beeinflusst. Ich glaube eher, dass das also mit der Unsterblichkeitsforschung irgendwann auf eine biologische Lösung hinausläuft. Auch dass man pluripotente Stammzellen generieren kann, beispielsweise, so viel man will.
Man und sich der Körper ständig verjüngt. Wir finden doch noch das Vampirismus-Virus.
Ja, zum Beispiel.
Ich will ein Daywalker sein. Also nicht nur, weil er die coolsten Moves hat, sondern ich mag die Sonne. Aber
Kriegerstrain hieß es doch bei Shadowrun, ne?
Ja.
Ich bin mir ganz und gar sicher, dass Vampiren eigentlich die Sonne überhaupt nichts ausmacht und das ist alles eine große Verschwörung. Ich bin mir ganz sicher, dass Bram Stoker selbst ein Vampir war und das geschrieben hat und dass diese Mythen etabliert hat mit der Sonne und so, damit er selber weiter als Vampir unerkannt bleibt und sagen, ich laufe durch die Sonne, ich kann kein Vampir sein.
Das ist jetzt was für die Ivan Erdloff Paranormal-Folge.
Ja, genau. Ja. Ja, okay, aber ich bringe uns nochmal ganz kurz zum Bewusstsein zurück. Sind wir uns einig, frage ich, dass Bewusstsein ohne Körper kein erstrebenswertes Ziel ist? Also ich packe mein Bewusstsein in den Computer und da drin bleibt es?
Definitiv ja. Bin ich ganz bei dir.
Ja.
Okay. Ist jetzt langweilig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir uns einig sind, aber ja.
Sorry.
Wir können ja in der Community diskutieren.
Ja, genau. Genau. Aber ich glaube auch wirklich, dass ich glaube, Bewusstsein würde entweder sogar aufhören zu existieren, wenn es nicht den Input des Erlebens eines Körpers hat und sei es auch nur minimal, oder es würde verkümmern. Aber ich habe jetzt nichts, womit ich das belegen könnte. Das ist tatsächlich nur meine eigene Vermutung.
Also in Transcendence, dieser Film, den ich eingangs erwähnt hatte, ist es ja tatsächlich so, dass er, nachdem er sich hochgeladen hat, in dieses Programm ist es, glaube ich, dass er dann ziemlich schnell sagt, du musst mich online bringen, du musst mich ans Internet anschließen, damit ich Input habe, damit ich mich entwickeln kann. Also im Prinzip substituiert er da den Körper darüber, eben möglichst viel Dateninput von anderswo zu bekommen. Und ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, er macht sich irgendwann auch. Ich meine, da ging es auch um Nanotechnologie und er kann sich dann auch eben über Nanotechnologie in andere Menschenkörper rein hacken, quasi, wenn ich mich richtig erinnere. Also, aber auch der kann nicht ohne Körper. So, darauf wollte ich hinaus.
Da sind wir beim menschlichen psychischen Grundbedürfnis nach Entwicklung, ne?
Und sie haben ihn ans Internet angeschlossen. Alles, was KI-Experten gesagt haben, man nie tun darf bei einer künstlichen Intelligenz, was sie bei GPT sofort gemacht haben als erstes.
Ja.
Yay.
Das ist, also, das sprengt jetzt total den Rahmen, ne? Aber wo er es gerade anspricht, da, also diese ganze GPT Large Language Model Geschichte ist so ein Paradebeispiel für Jahrzehnte des Philosophierens und des drüber Nachdenkens und der Definition von Red Flags in einem halben Jahr alle abgeräumt.
Ja, also das zeigt mal wieder, wie Menschen funktionieren. Wenn es geht, wird es gemacht. Also da braucht man auch gar nicht irgendwie drüber diskutieren, was passieren wird mit KI. Alles, was möglich ist, wird passieren. Das ist genau wie die erste Atombombe, wo sich viele Forscher einig waren, es wird wahrscheinlich die ganze Atmosphäre entzünden und die Erde einfach abfackeln. Wenn man einmal so eine Kettenreaktion in Gang setzt, haben sie trotzdem gemacht. Ich
Ja,
meine,
weil
am
sie
Ende
die
haben.
Chance ja aber am Ende, also bevor sie es gemacht haben, haben sie es ja nochmal nachgerechnet und waren sich dann sicher, dass vielleicht wahrscheinlich unter Umständen es doch nicht passieren
Genau,
könnte.
einfach mal machen.
Wird
Aber
auch immer
apropos,
so bleiben.
was geht, wird gemacht. Habt ihr mal versucht, irgendwie in so einen Teiltext von ChatGPT schreiben zu lassen? So, also jetzt nicht für eure Bücher, aber so. Also man kann ja zum Beispiel sagen, schreib mir eine Szene, in der das und das passiert. Ich habe
Klar.
von KollegInnen gehört, die sagen, wenn ich eine Schreibblockade habe, lasse ich erstmal ChatGPT mir einen Entwurf schreiben und überarbeite den dann. Aber es ist für mich absolut komplett unmöglich, mit den Dingen zu arbeiten, die ChatGPT mir gibt. Vielleicht kann ich den auch einfach nicht gut genug briefen, aber bei mir funktioniert das null.
Ah doch, das finde ich ging erstaunlich gut mit GPT-4. Ich habe es dann gelassen am Ende, weil es viel langsamer ist, als wenn ich selber schreibe. Und wenn man das nutzt, geht halt so ein bisschen der Spaß am Schreiben weg. Also nicht nur ein bisschen, sondern total. Ist so ein bisschen wie ein Muskel, den man dann nicht mehr benutzt. Der verkümmert dann halt. Deswegen ist nicht cool. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das irgendwann so weit ist, dass die KI richtig intensiv auf deinen Schreibstil trainiert ist, also eine viel bessere Iteration, dass die dann mit einem Plot-Input ein fertiges Buch generieren kann. Das glaube ich schon. Das wird
Aber
technisch zumindest möglich sein.
das glaube
das
ich
ist
auch.
ja, also ich weiß nicht, das ist ja genau das, was ich also die einzige Freude, die mir das Schreiben gibt, ist, ein Buch fertig zu schreiben. Das würde mir dann genommen. Das wäre nichts für mich.
Ja, das wirst du immer noch machen können. Die Frage ist, wie sich das monetarisieren lässt. Und das werden wir wahrscheinlich in ein, zwei Jahren sehen.
Und ich
Okay.
glaube, letztendlich läuft das darauf hinaus, wenn die gut genug ist, um sowas zu machen, analysiert die unsere Lesegewohnheiten und dann gibt es bei Amazon den Button. Ich habe Bock auf Science Fiction, Hard Science Fiction, schreib etwas, das mich ein bisschen überrascht, aber ansonsten zu meinen Lesegewohnheiten passt und mir gefallen wird. Klickt man sich so ein bisschen durch und dann wartet man 2 Minuten, weil gerade die Superrechner ganz gut ausgelastet sind und dann kriegt man sein Buch. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, tatsächlich schreiben nicht, da sehe ich das genauso wie Joshua. Also nicht, dass mein Muskel ansatzweise so, also Schreibmuskel ansatzweise so ausgeprägt wäre wie seiner. Aber wenn ich den noch mehr verkümmern lassen würde, dann wäre er ja gar nicht mehr da. Was ich aber für ChatGPT, für es gerade richtig viel nutze für mein aktuelles Buch ist, wenn es um die Berechnung von Entfernung geht und wie lange mein Raumschiff mit so und so viel Prozent Lichtgeschwindigkeit irgendwo hin braucht oder so. Dafür ist ChatGPT großartig.
Ja, ich habe auch schon mit ChatGPT zusammen eine Maschine entwickelt, die mit Quantentechnologie, also mit Quantenverschränkung, Erinnerungen durch die Zeit schicken kann. Das ist auch schon ziemlich cool.
Ja, siehst, wenn man, was GPT alles kann.
Ja, wenn man ihm eine Rolle zuschreibt als Science-Fiction-Autor und dann irgendwas an, ne, wissenschaftlichen Qualifikationen dazu packt, schreibt er manchmal gar nicht so blödes Zeug. Manchmal halluziniert das Ding aber auch echt schrägen Kram.
Ich finde es aber nett, dass er einen immer darauf hinweist, dass das alles nur theoretisch ist und nicht unbedingt vereinbar mit der aktuellen, mit dem echten aktuellen Stand der Forschung. Fühl ich auch gar nicht. Ja. Ich brauche eine fiktive Plausibilität und das reicht.
Ja. Bewusstseinstransfer, eine letzte Sache noch, weil wir gerade so ein bisschen abkommen, aber Joshua hatte Altered Carbon angesprochen. Die benutzen es ja, um sozusagen lichtschnelles oder überlichtschnelles Reisen zu ermöglichen, beziehungsweise überhaupt Reisen zwischen Sternen zu ermöglichen. Finde ich eine coole Theorie.
Und vor allem Körper zu wechseln, ja.
Ja. Aber ich glaube, die Grundidee ist, diese ganze Körperwechselnummer hat man vor allen Dingen gemacht, weil es Reisen über die langen Entfernungen für Körper halt mäßig gut funktioniert.
Ja.
Oder?
Das war der Startschuss und dann, dann ging es nur noch darum, dass man die Körper wechselt, wenn man irgendwie verletzt ist oder mehr Geld hat, kann man sich bessere Körper leisten, geht dann da rein und will dann damit quasi den Tod austricksen, wenn man reich genug ist.
Auch ein cooles Konzept.
Also Bewusstseinstransfer ist das Ende der Schönheitschirurgie.
Genau.
Ja.
Okay. Haben wir irgendeinen Aspekt zur Thematik komplett außer Acht gelassen?
Wahrscheinlich ja, aber mir fällt keiner ein.
Nee, ich hätte nur noch, mir fällt gerade ein, wenn wir darüber sprachen, wie Bewusstsein auch seitens Computern dann manipuliert werden kann. Also nicht nur wir transferieren unser Bewusstsein in den Computer, sondern Computer beeinflusst auch unseres. Dann müsste man sich irgendwann wahrscheinlich auch um sowas wie Datensicherheit des eigenen Bewusstseins Gedanken machen, oder?
Ja.
Oder ist der Computer einfach nur ein anderer, weiterer Input, so wie Wahrnehmung meiner Augen, Ohren, Nase, Körper etc. pp.
Naja, also da müsste man eben, ja, wenn man so weit ist, kann man wahrscheinlich auch, also es ist ja einfach so, dass Wahrnehmung ja nicht, es ist ja einfach nicht so, dass die irgendwo so dateimäßig die Erfahrungen abgelegt sind, sondern die sind ja stark fragmentiert auch. Also da müsste der Computer halt auch schon so weit sein, dass er das alles versteht, was wie wo gespeichert ist und welche Sachen da zusammengehören. Ja. Aber
da
du
sind
meinst
dann
schon so Datenklau aus dem Kopf.
Ja, Datenklau zum einen. Ne, das ist ja auch in diverser Science-Fiction-Literatur durchaus auch schon beschrieben. Aber ich meine vor allen Dingen auch so diesen Punkt, das hatten wir vorhin schon mal, da ist es mir nur leider nicht eingefallen, das ist jetzt wegen dieser leichter Themensprung wieder zurück, wie man eine KI trainieren müsste, um zu wissen, was sie ins Bewusstsein sozusagen durchlässt, ne? Mhm. Von all den Sinnesreizen und was nicht. Das wäre ja ein krasser Manipulationsansatz auch.
Das ist wahr, ja.
Also da liefe man ja Gefahr, also angenommen, dass wäre jetzt dem freien Markt unterworfen und man hat dann verschiedene Hersteller für solche Schnittstellen, dann zu gucken, okay, wie beeinflussen die denn jeweils meine Wahrnehmung und warum machen die das?
Und welche Art von Werbung können wir noch einspielen?
Ja, ist das jetzt der TikTok-Algorithmus, der meine Wahrnehmung beeinflusst oder der von Meta oder
Cyberpunk?
Ja. Ah, ja. muss ich mich wieder muten? Kommt jetzt der nächste
Spoiler? Du musst es einfach spielen.
Nein, alles Weitere erfahren wir, während wir es spielen.
Ja, okay, ja. Okay. Ja. Ich, nach der Messe.
Nach der Messe ist vor der Messe.
Das stimmt auch, aber ich muss ja mein Buch noch fertig kriegen. Mhm. Okay. Haben wir es soweit, oder?
Ja, ich glaube schon.
Für den Moment glaube ich ja.
Dann kommt ja jetzt noch etwas Besonderes. Es war der falsche, verdammt.
Es war gar kein Witz.
Es war gar kein Witz. Ich wollte doch hier, genau, das hier. Annika ist ja das erste Mal im Podcast und wir brauchen die Fragen am Ende. Joshua, willst du loslegen?
Ja, fange ich an. Wir haben am Anfang zum Warmwerden ein paar Entweder-Oder-Fragen.
Okay.
Die kannst du einfach aus dem Bauch heraus spontan beantworten. Ist auch ganz leicht, versprochen.
Für spontane Menschen wie mich.
Star Trek oder Star Wars?
Star Wars.
Bestes Science-Fiction-Buch?
Ich komme nicht auf den Titel. Dann sage ich jetzt mein eigenes, Succession Game.
Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit?
Nein.
Ripley oder Sarah Connor?
Ripley.
SpaceX oder NASA?
NASA.
Yes!
What? The Expanse oder Battlestar Galactica?
Battlestar Galactica.
X-Wing oder TIE Fighter?
X-Wing.
Berghütte oder Strandhotel?
Berghütte.
Flugzeug oder Bahn?
Bahn.
Eule oder Lerche?
Lerche.
Metal oder Pop?
Metal.
Und zuletzt die Frage aller Fragen. Hund oder Katze?
Katze.
Dann.
Es ging doch flott.
Ja, und endlich wieder jemand fürs Team NASA. Normalerweise dominiert hier das Team SpaceX, aber ja, sehr schön. Als nächstes möchten wir dich bitten, die Sätze zu vervollständigen, die ich beginne und du dann zu Ende führst. Die Existenz von Aliens halte ich für?
Sehr wahrscheinlich.
Fliegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht, UFOs sind für mich?
Leider noch unsichtbar.
Joshua, wir müssen uns übrigens überlegen, ob wir das jetzt in UAPs umbenennen. Fällt mir gerade auf, ne?
Ja, und nochmal ein Hinweis auf unsere UFO-Episoden. Wir haben quasi nachgewiesen, dass sie nicht unsichtbar sind.
Aliens besuchen mich zu Hause und ich stelle ihnen diese eine Frage.
Was würdet ihr tun bei einer Zombie-Apokalypse?
Könnte ich mir einen Schriftsteller als Mentor aussuchen, tot oder lebendig, wäre das?
Paul Auster.
Ein Buch, das meine Arbeit besonders geprägt hat, ist?
Jeffrey Eugenides Middlesex.
Würde Hollywood anklopfen und mir anbieten, nur eins meiner Bücher zu verfilmen, dann wäre das?
Succession Game.
Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr
1923.
In der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben.
Bewusstseinstransfer.
Und dieses geschaffen.
Das dritte Geschlecht.
Joshua, willst du noch die nächsten machen?
Mache ich. Welche Filmstars würdest du für die Verfilmung deines Erstlings casten?
Meines Erstlings?
Mhm.
Meines Erstlings Ben Barnes. Und hier dieser, habt ihr Midnight Mass geguckt?
Oh
der,
ja.
Großartig. Der den Priester spielt. Ich weiß nicht, wie
er
heißt.
Ja, ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber ich habe ihn vor Augen. Ja.
Den. Ja, und Jennifer Lawrence.
Mhm. Mit welcher Kritik haben deine schärfsten Kritiker recht?
Ich erzähle Geschichten nie zu Ende.
Jetzt hast du ja zum Beispiel schon den zweiten Teil von Succession angekündigt, insofern wird das ja vielleicht besser.
Es wird auch so enden, dass es nicht zu Ende ist.
So geht ehrliche Werbung, Leute.
Ja.
Mit welchem Lob haben deine größten Fans recht?
Dass ich sehr gut nachvollziehbare Figuren schreibe.
Was wäre eine ehrliche Rezension zu deinem Erstlingswerk in deinen Worten?
Es hört leider an einer sehr spannenden Stelle auf.
Ein Stern. Aber du hast ja seither das beste Science-Fiction-Buch geschrieben. Insofern, das hebt das wieder so ein bisschen auf. Das ist okay.
Ja.
Mit welchen beiden Autoren würdest du gerne mal für eine Stunde in einem Raum eingesperrt sein?
Also mit euch lief es eigentlich schon ganz gut.
Okay, für die nächste Episode sperren wir uns irgendwo ein. Notiert. In welchem Science-Fiction-Universum würdest du gerne leben? Es war kein Witz.
In welchem Science-Fiction-Universum? Ach, in dem von Star Wars finde ich ganz cool.
Was würdest du da machen?
Ich wäre auch so ein Schmuggler, glaube ich.
Okay, in welchem SF-Universum willst du auf keinen Fall leben?
In unserer eigenen Welt in der Zukunft, so wie es jetzt sich ankündigt.
Welchen Job dürfte man dir auf einem Raumschiff auf keinen Fall geben?
Alle, für die man sich irgendwie dauerhaft konzentrieren muss.
Wenn Calico die Unsterblichkeitsformel knackt und du Geld auf der hohen Kante hättest, würdest du zum Kunden werden?
Nein.
Letzte Frage, die einfachste von allen. Hast du ein Lebensziel?
Ja, ich hätte gerne ein Haus mit Geheimgängen, irgendwo weit ab von Menschen, in dem ich mit Schafen und Eseln und Ziegen, wo ich so selbstversorgermäßig wohnen kann. Am besten mit so einer kleinen Community so.
Okay, also die Schafe und Ziegen sind dafür da, um die Zombies abzulenken, schätze ich.
Ja, ja, zum Beispiel.
Okay.
Und die Geheimgänge?
Um Leute zu erschrecken, natürlich.
Natürlich.
Klar, sorry.
Ich möchte auch Nachtigall dealen, weißt du, damit ich auch so, wenn die Zombies kommen, muss ich sie hören können, rechtzeitig.
Ist das das, was die Aliens dir geraten haben?
Ja. Man muss sich auch, die Geheimgänge sind natürlich auch dazu da, um mich vor den Zombies zu verstecken und so.
Klar.
Ja, Überraschungsangriffe zu starten.
Also wenn das Haus fertig ist, sag Bescheid. Ich weiß nicht, ob ich vorbeikomme, aber
hat bestimmt genug Räume, in denen wir uns einsperren können.
Wollte ich gerade sagen, wir können uns eine Stunde drin einsperren.
Ja. Super. Ja, dann sage ich mal, Annika, vielen, vielen Dank. War
ja,
schön, dass das jetzt geklappt hat.
Total.
Und ja, weiß nicht, sehen wir uns in Leipzig?
Ich komme bei euch am Stand vorbei einfach.
Ja, super.
Ja,
super.
Also ich bin auf jeden Fall da. Mhm.
Dann hoffe ich doch, dass wir uns am Stand in Leipzig sehen. Und ja, das wünschen wir uns auch gleich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Kommt vorbei. Am 20.03. geht's, glaube ich, los, ne?
20. bis ja. 24. Habt ihr eine Standnummer schon?
Halle 3, B501.
Halle 3 ist immer gut.
Ja, nice. Ja, cool, dass du es gerade auswendig wusstest. Irgendwas mit B hatte ich im Kopf, aber schlecht vorbereitet, was das angeht. Okay, dann sage ich erstmal wieder vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören. Kommt im Discord vorbei und kleine Bitte an alle. Ich habe gerade mal so vorbeigeschaut bei Apple Podcasts und Spotify, mache ja nicht so oft. Die einzigen beiden Plattformen, wo man so followen kann und bei Apple ja auch Bewertungen schreiben kann. Voll cool wäre es, wenn wir da Zuwachs sehen würden. Aber um noch mehr freuen wir uns über Zuwachs bei uns im Discord. Kommt vorbei. Hier für die Episode nicht nur alle computerbegeisterten Menschen, sondern auch alle anderen, die Spaß an der Episode haben und noch was beitragen wollen. Ich bin gespannt auf viele Definitionen zum Thema Bewusstsein. Vielleicht haben wir ja auch noch mal Philosophinnen oder Philosophen in der Community, die da viel fundierter noch was zu sagen können aus ihrer Perspektive. So, langer Rede, kurzer Sinn. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst, und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.